Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin Horst Tobias Vogon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedensten Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Roadracer. Und heute unterhalte ich mich mit Philipp Ruhrb. Über viele Jahre hat Schwalbe immer wieder neue Produkte und Innovationen gebracht. Und zu jedem dieser Produkte und Innovationen gibt es auch ein Launch-Video, eine Strategie und ein Press-Launch. Und in dieser Folge nehmen wir euch mal mit hinter die Kulissen einer solchen Produktion und erfahren, um welche paar Sachen es wirklich geht und was wichtig bei solchen Videos ist. Philipp, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Du hattest gerade ein paar spannende Wochen, aber wo erreiche ich dich jetzt?
Ich bin tatsächlich jetzt seit 2 Tagen wieder im Büro. Also du erreichst mich ganz langweilig, wie man ja tatsächlich auch in der jetzigen Zeit, wo man jetzt nicht so, also jetzt kann man ja wieder ein bisschen reisen, aber jetzt auch noch nicht so überschwänglich, wie man es früher gemacht hat, erreichst du mich tatsächlich ganz ordinär am Schreibtisch. In unserem Büro.
In deinem Büro. Wunderbar. Du hast im Vorfeld schon gesagt, ja, das ist total toll, dass wir jetzt hier diesen Podcast aufnehmen, aber normalerweise Interviews zu Athleten. Ich bin kein Athlet. Warum bin ich in diesem Podcast? Und genau das ist eigentlich so die Frage. Und zwar arbeitest du ja schon seit vielen Jahren mit Schwalbe zusammen und jedes Mal, wenn Schwalbe ein neues Produkt rausbringt, dann entsteht eine Produktkampagne. Und viele dieser Kampagnen hast du tatsächlich gemacht. Oder die Videos. Du hast jetzt gerade zum Beispiel erst dieses Wicked Will-Video gemacht. Und ich wollte mit dir eigentlich mal darüber reden, wieso ist das eigentlich so wichtig, eine Kampagne dafür zu machen? Und ja, wie fangt ihr an, sowas zu produzieren? Und warum macht ihr das überhaupt? In den meisten Fällen ist es ja so, dass ja, ein Produkt rauskommt und das, was der Kunde am Ende sieht, ist halt das Produkt und vielleicht ein Video. Aber da ist natürlich viel, viel mehr drumherum und viel, viel mehr wird besprochen. Wofür produziert ihr eine solche Kampagne?
Okay, da war jetzt tatsächlich viel drin. So, das war tatsächlich mehr als eine Frage. Und wenn ich das in einem Satz beantworten könnte, wäre ich ein reicher Mann. Also noch reicher, als ich es eh schon bin. So, Sekunde. Entschuldigung. So, genau. Natürlich muss man sich Gedanken machen, genauso wie die Produktmanager sich Gedanken über das Produkt selbst machen. Die verbringen ja etliche zig Stunden, damit irgendwie ein Produkt ausreifen zu lassen. Und es wäre ja jetzt verwerflich, wenn man sagen würde, okay, wir haben jetzt, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 500 Stunden an einem Produkt entwickelt, oder man entwickelt ja manchmal auch Jahre. Also so ein Produkt ist ja manchmal, kommt ja irgendwie, da sagt man, ja, wir haben das jetzt, sagen wir mal, 5 Jahre lang auf die Spitze getrieben und verfeinert.
Genau, so wie jetzt zum Beispiel diesen neuen G1R-Reifen, der wirklich, glaube ich, über 3 Jahre entwickelt wurde. Ne?
Genau. So, und dann sagt man so, Produkt ist fertig, wir könnten das jetzt verkaufen. Ja, gut, und jetzt, was machen wir jetzt? Ja, lass eine Anzeige machen. Wir schreiben rein, der neue G1R ist super, kauf den, los. So. Ja. So. Und das würde ja nicht dementsprechend, also das wäre ja kein Gleichgewicht zu dem, was die Produktentwickler da an Liebe reinstecken. Das heißt, mal abgesehen davon, dass man ja dem Kunden, dem eventuellen Kunden irgendwie klar machen muss, was er da kauft oder ob er es kaufen soll oder ob es das Richtige für ihn ist oder für eine andere Zielgruppe, würde das dem, was die Produktentwickler machen und auch das, was Schwalbe in der Entwicklung, sag ich mal, bezahlt, also es sind ja auch Kosten, dem würde das ja nicht gerecht werden. Und deswegen hat es natürlich schon eine Brisanz zu sagen, ich habe hier ein neues Produkt. Und mal abgesehen davon, dass ich das sehr viel verkaufen möchte, muss ich ja irgendwie Leuten erklären, was es überhaupt kann. So, und
genau.
Ja, gibt es Leute, die da dann in Frage kommen, da was zu machen, egal ob das jetzt Videos sind oder ganze Kampagnen oder was auch immer. Und da gehöre ich halt oder mein Team gehören dazu. Und das haben wir für Schwalbe jetzt schon oft gemacht, ja.
Genau, das Wichtige, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es ja wirklich so ist, also natürlich auf der einen Seite ist es Werbung für die Company, dass die halt möglichst viele Leute erreichen, aber auf der anderen Seite musst du natürlich auch genau die Eigenschaften herauskitzeln aus so einem Video, was halt möglichst schnell dem Kunden beibringt, okay, das ist ein Produkt für mich oder das ist vielleicht auch kein Produkt für mich. Beides ist ja für Schwalbe gut, weil die ja jetzt nicht nur einen Reifen haben, sondern die haben ja für die verschiedenen Bereiche und für die verschiedenen Ansprüche ja die verschiedenen Produkte. Und von daher ist ja so ein Video, was ihr dann macht oder so ein Launch immer extrem wichtig, wirklich ganz schnell dem Kunden den Mehrwert zu geben, jetzt ohne sich riesig lange da einlesen zu müssen, zu erklären, das ist ein gutes Produkt für dich, genau für deinen Einsatzbereich und das ist eben nicht. Wann beginnt ihr denn mit so einer Planung von so einer Kampagne? Also in was für einem Prozess steckt da noch der Reifen oder das Produkt, wenn es entwickelt wird und wann kommt ihr dazu?
Naja, also das Stadium, in dem man da reinkommt, ist auch von bis. Also das kann sein, also wir hatten Themen, da sind wir mit der Planung gestartet, da war das Produkt, also da wusste man, dass das Produkt also nicht mal ein Jahr später erst verkauft wird, sondern ein Jahr später erst fertig wird. Aber es ging trotzdem drum. Also es kommt auch immer darauf an, das sind alles falsche Worte, wie wichtig das Produkt ist. Also es gibt natürlich Produkte, also da machen wir uns nichts vor. Es gibt Produkte, die sind wichtiger als andere. Es gibt zum Beispiel auch ja nicht nur Produkte in Form eines Reifens, sondern es gibt ja zum Beispiel auch Technologien, ja, die nicht einen Reifen betreffen, sondern die alle Reifen betreffen. Zum Beispiel die neuen Karkassen.
Genau,
Oder
Decade of
zum
Super,
Beispiel,
genau.
genau, oder zum Beispiel das Procore, oder was auch immer. So, ja. Also da gibt es ja schon verschiedene Beispiele. Oder die Tubeless-Technologie an sich oder was auch immer so. Und das
Ja.
ist eine Technologie, die ist ja viel allumfassender als jetzt ein Reifen für eine Zielgruppe irgendwie. Ich sage jetzt einfach mal ein Gravel-Reifen. So. Ich will jetzt nicht sagen, ein bestimmter Reifen ist weniger wert, aber eine Technologie, die alle Reifen umfasst, hat natürlich eine andere Brisanz als jetzt ein spezifischer Reifen, der vielleicht auch noch für eine kleine Zielgruppe gedacht ist. So.
Klar.
Und in dem Prozess ist es natürlich meistens so, dass für solche Technologien, da fängt man viel früher an als bei einem Reifen. Aber ich sag mal so, abgesehen von Ausnahmen, hat man schon immer einen relativ großen Vorlauf, weil auch da, also ein Punkt ist zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwas produzieren, also nicht nur die Kampagne entwickelt, sondern vielleicht auch ein Video produzieren muss, irgendwo hinfliegen muss, ein Fotoshooting machen muss, man braucht einen Athleten. Man braucht eine Location, da muss man eventuell hinreisen. Dann ist die Frage, ist gerade Saison? Also kann ich den Athleten gar nicht bekommen, weil der gerade halt Hardcore-Rennen fährt und ich den jetzt auch nicht, also A, die Verletzung nicht riskieren kann und so weiter. Das heißt, man muss es in der Off-Season machen und so weiter und so weiter. Es spielt alles eine Rolle. Das
Ja.
heißt, man braucht natürlich da schon einen gewissen Vorlauf, weil am Ende, ja. Es hängt einfach von vielen Faktoren ab. Es gibt genauso auch Ausnahmen, wo man sagt, aha, wir haben hier jetzt, warum auch immer, also zum Beispiel die Entwicklung schreitet doch schneller voran oder man merkt, der Konkurrent bringt irgendeinen Reifen raus und wir müssen schneller sein als der Konkurrent. Also es gibt manchmal auch, sagen wir mal, Gegebenheiten, wo man sagt, wir müssen jetzt schneller als gedacht auf den Markt kommen mit einem Produkt und dann ist Hektik angesagt. So. Und
Ja.
dann hat man auch nicht mehr alle Freiheiten oder alle Möglichkeiten, sondern dann muss man mit dem umgehen, was man hat oder was man zur Verfügung hat, was geht. Und in Zeiten von Corona war es ja tatsächlich auch so, da war auch einiges limitiert und so weiter. Da hatte man schon viele Einschränkungen und musste gucken, ja, was kann man noch draus machen. Aktuelles Beispiel tatsächlich, also jetzt auch, obwohl wir mit Corona schon, sagen wir mal, relativ fortgeschritten sind und da auch schon viel wieder möglich ist, war zum Beispiel das Wicked Will Video, das aktuelle, also die aktuelle Produktion. Ja, von vielen, vielen Unwägbarkeiten gesäumt. So, und da musste man sehr, sehr viel reagieren und am Ende nicht ansatzweise das gemacht, was wir, also jetzt fürs Video, was wir wollten eigentlich.
Also um da mal ein Beispiel zu bringen, ihr dürft ja zum Beispiel ja während der normalen Öffnungszeiten nicht ins Schreibegebäude zum Film.
Genau, das war doch der Haupt, also das ist auch der Hauptpunkt, um den es mir ging. wir hatten ein Video geplant, wir hatten zwei Drehtage geplant, wir haben uns überlegt, dass wir, also auch das hat ja funktioniert, dass Rob Warner da ist und dass wir mit ihm so ein bisschen so eine Art Vlog machen, wo er durchs Schreibegebäude läuft und wir die Product Manager interviewen, aber ja, die einfach die verschiedenen, auch verschiedene Abteilungen besuchen, im Lager, im Versand und was auch immer so. Und dann am Tag vorher, also am Tag vor der Produktion, hieß es, weil es, also ich hoffe, ich darf das alles sagen, aber das ist alles auch nicht furchtbar schlimm, gab es tatsächlich einen, ich glaube, einen Covid-Fall und dann war klar, wir dürfen eigentlich gar nicht ins Gebäude. So, dann gab es irgendwie viele Diskussionen hin und her, weil man muss ja was machen. Und dann war der Kompromiss, dass wir ins Gebäude durften nach Ladenschluss. Also ja. Das heißt von 18 bis 22 Uhr. Also das heißt, dafür, wo wir normalerweise ein oder zwei Drehtage geplant hatten, hatten wir jetzt noch 4 Stunden. Ja. Und das haben wir am Tag vorher erfahren. Das heißt, wir mussten das komplette Video umstellen. Und uns blieb nichts anderes übrig, außer zu sagen, okay, wir gehen jetzt einfach all in und wir machen ein halbwegs witziges Slapstick-Vlog-Video und machen, also wir haben uns ein paar Notizen gemacht für ein paar witzige Szenen, wo man auch sagen muss, ja, da sind einige davon, hat man natürlich so oder anders schon gesehen. Aber der Witz an sich funktioniert immer noch und sind Run and Gun irgendwie mit Rob Warner da reingelaufen und haben gesagt, hey, das ist doch witzig und das ist witzig und lass das machen und am Ende machen wir da irgendwie ein Video draus. So. Ja. Und im Idealfall ist das Produkt am Ende doch sehr, sehr, also ich muss immer noch schmunzeln, wenn ich es angucke.
Ja, ist auf alle Fälle super geworden dafür, genau. Du hast jetzt quasi zwei komplett unterschiedliche Fälle. Also du hast auf der einen Seite Decade of Super, eine super lang angelegte Präsentation von einer neuen Karkassen-Range und auf der anderen Seite 4 Stunden für ein Video, weil Corona. Die eine Sache hast du jetzt schon erzählt, wo du halt wirklich extrem flexibel sein musst, immer wieder neue Ideen haben musst und auch ja die Möglichkeit haben, alles umzustellen. Und auf der anderen Seite hast du halt dieses Ding, was du ja auch nicht so richtig sehen kannst. Ist es schwieriger für eine... Ja, für sowas wie eine Karkasse oder wie sowas für einen Aerotanschlauch, also Sachen, die du nicht so richtig sehen kannst, ein Video zu machen, als für einen Reifen?
Ja, also natürlich ist es schon so, dass ein spezifisches Produkt, also ein Reifen zum Beispiel, greifbarer ist als jetzt ja, die Karkassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich unsere Aufgabe, genau das zu tun. Also zu sagen, wir müssen, weil es ist ja für den Kunden auch nicht so richtig greifbar. Ja, also gerade zu sagen, wir haben jetzt 5 neue Karkassen, die haben 5 neue Namen. Und in welchen Reifen sind die jetzt drin? Beziehungsweise wie weiß ich, in welchem Reifen welche Karkasse drin ist? Und so weiter und so weiter. So. Und was machen die Karkassen überhaupt? Und was unterscheidet die Karkassen? Und was ist jetzt der Unterschied genau zwischen der Super Trail und der Super Ground Karkasse? Genau das ist ja so mehr oder weniger die Aufgabe, das zu abstrahieren und zu vereinfachen, so dass auch der Kunde das versteht. Ja. Und ich glaube zum Beispiel auch anzunehmen, dass dadurch, dass wir, also wir machen ja viel in der Bike-Industrie. Also wir, von Bremsen über Rahmenhersteller und auch Reifen. Also wir kennen uns ein bisschen aus, aber man muss trotzdem noch sagen, wir sind jetzt als Agentur oder als kreative Leute nicht hardcore Fahrrad-Nerds. Also das heißt, wir verstehen da auch nicht alles sofort. Ja, ich oute mich, aber so, aber ich sehe das eher als Feature. Ja, weil wenn ich es verstanden habe, dann ist es für mich einfacher, dass auch andere Leute, die, ja.
Also, dann versteht es wirklich jeder.
Ja, soll ich es nicht sagen, aber ja, es ist ja schon so, dass viele Leute, die das Produkt kaufen sollen, ja auch keine Experten sind. So. Mhm. Aber trotzdem, für die trotzdem interessant oder wichtig ist oder vielleicht die Kaufentscheidung beeinflusst, zu verstehen, was hier passiert in der Karkasse, also oder zumindest zu verstehen, will ich vielleicht auch, weil ich eben das Karkassen die Karkassen-Range verstanden habe von Schwalbe, vielleicht will ich deswegen auch einen Schwalbe-Reifen kaufen, als jetzt ein Konkurrenzprodukt, wo ja. ich eben nicht verstehe, was da drin ist oder was der Vorteil ist des Produkts, ist es natürlich am Ende eventuell schon, spielt es schon eine Rolle. So.
Ja. Ja, auf alle Fälle. Genau. Du hast es schon gesagt, also du bist kein wirklicher Fahrrad-Nerd. Du fährst tatsächlich gar nicht mal so richtig viel. Aber wie bist du zu Schwalbe gekommen?
Ich arbeite jetzt für Schwalbe wirklich schon einige Jahre. Ich glaube, also es sind auf jeden Fall schon 10.
Ja.
10 Jahre sind es auf jeden Fall. Also auch da muss ich sagen, ich habe kleiner angefangen bei Schwalbe, habe da mal eine Fotoproduktion gemacht, mal hier, mal da, mal ein kleines Video gemacht. Und wie gesagt, jetzt betreuen wir ja teilweise auch komplette Kampagnen. Mhm. Und das hat sich natürlich mit der Zeit entwickelt. Aber wie gesagt, es ist jetzt 10 Jahre her, dass wir das erste gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein ganz übles Phishing for Compliments war. Aber tatsächlich bin ich zu Schwalbe gekommen über dich. So.
Also das war tatsächlich nicht meine Intention,
Ja, aber das ist halt einfach die Antwort. Also die Antwort ist am Ende ja, weil wir uns kennen und weil ich mit dir Produktionen gemacht habe, ist Schwalbe auf mich aufmerksam geworden über den Michael Kuhl, weil man sich ja dann doch auch kennt in der Szene und ich da irgendwann aufgetaucht bin vor 10 Jahren. Und weil wir beide, du und ich, Sachen gemacht haben. Und so ist es auch mit anderen Leuten gekommen. Ja, also man taucht dann da in der Szene auf, man wird gesehen, die Arbeit, die man macht, wird gesehen. Und wenn die natürlich, sagen wir jetzt mal, entsprechend gut ist, dann wird man auch nicht übersehen. Ja. Und dann, ja.
Aber das ist ja schon interessant, dass du, du bist kein Radfahrer, du interessierst dich eigentlich gar nicht so richtig für dein persönliches Leben, fürs Radfahren, sondern für den Beruf. Mhm. Und trotzdem, ja, bist du halt mit bei ziemlich großen und wichtigen Kampagnen dabei und auch am Anfang bei halt irgendwelchen großen und wichtigen Fotoshooting. Wie passt das zusammen? Also hast du das Gefühl, dass der Typ kommt von außen schon immer so ein bisschen in deine Karten gespielt hat? Oder ist das eher was sich jetzt erst entwickelt hat in der Zeit, dass du das als, ich sag mal so, als Key-Feature mitverkaufen kannst?
Also ja, 100% ist das genau das, was geholfen hat. Aber genauso stimmt auch die Aussage, dass natürlich am Anfang, also wie gesagt, man taucht auf in der Szene, Leute sehen einen und sagen, wer ist das, was macht der? Und dann wird natürlich drüber geredet, okay, hä, der fährt nicht Rad, der ist auch noch nie Rad gefahren, der kann nicht vernünftig Radfahren, der weiß auch nichts übers Radfahren. Hä, aber wieso soll ich jetzt genau den was produzieren lassen? Und das hat natürlich am Anfang, war das ein bisschen, also nicht holprig, aber da war Skepsis natürlich da, weil wenn ich jetzt in der Situation wäre, dass ich jemanden beauftragen müsste, würde ich natürlich auch nicht den nehmen, wo alle Zeichen mir sagen, hä, aber der kennt sich ja mit dem Thema nicht aus. Das ist der richtige Mann, den lassen wir es machen. Deswegen, aber auf der anderen Seite war das genau auch der Pluspunkt, weil ich von Anfang an Sachen, also das, auch das muss man sagen, viele Sachen, die ich am Anfang anders gemacht habe als der Rest, das hat sich jetzt teilweise auch eingebürgert. Also auch da hat sich die Szene und die Produktion hat sich verändert, zu dem hin, wie ich es früher schon gemacht habe. Aber am Ende, ich glaube, dass es immer der Pluspunkt war, dass ich Sachen auch eventuell anders hinterfrage. Also nicht, weil ich sie nicht verstehe, sondern weil ich sage, ja, aber haben wir darüber schon nachgedacht oder haben wir das irgendwie? Und ich bin halt kein Experte im Radfahren und kein Experte für Fahrradtechnik, sage ich jetzt mal. Ich bin aber ein Experte im anderen Leuten Sachen zu verkaufen, zu erklären, schmackhaft zu machen und Prozesse und Produkte vereinfacht darzustellen.
So. Ja.
Oder bestmöglich oder das beste Licht zu rücken oder was auch immer. So. Und darin bin ich wirklich gut. Und am Ende ist das vielleicht auch wichtiger als zu sagen, ja gut, aber der kennt sich halt richtig gut mit Fahrrad.
Der kann richtig schnell den Berg runterfahren.
Ja, genau, der kann richtig schnell den Berg runterfahren, aber Fotos, die sind so geht so, die Videos sind lala. Also, so, das bringt, am Ende ist es ja. War das immer ein Pluspunkt, dass ich genau da drin richtig gut war.
Du hast ja schon gesagt, wir kennen uns sehr gut, wir haben schon sehr, sehr viele Projekte zusammen gemacht. Was wir, glaube ich, aber noch nie zusammen gemacht haben, ist ein Projekt für Schwalbe. Also wir haben noch nie in irgendeiner Produktion oder so da zusammengearbeitet. Aber was war denn so die coolste
Warum wohl? Sag mal so, ich kann bestimmen vielleicht, mit wem ich arbeite in der Produktion. Nein, also, nein, ich habe dich unterbrochen, tut mir leid.
Was war denn so bis jetzt das coolste Projekt, was du für Schwalbe realisiert hast? Das, was dir am meisten Spaß gemacht hat?
Ja, das ist die Klassikerfrage. Und da ist immer die Antwort ist, coolste, beste, schönste. Das ist immer sehr schwierig. Also ich sag mal so, ich versuche die Frage anders zu beantworten. Was ist die, also was hat, was auf, an was der Schwalbe-Produktion habe ich nachhaltige Erinnerungen? Mhm. Vielleicht ist das so ein bisschen die Frage, die einfacher zu beantworten ist. Und da ist ein Projekt, ist sicher die Reise nach Jerusalem, wollte ich sagen, nach Israel, mit Scotty Loveland, für die Neuauflage des Hans Dampf.
Ja.
Da war schon vieles drin, sage ich jetzt mal so. Also da war, das war sehr turbulent und da war von allem was drin. Also grundsätzlich, und das wissen wir beide, gibt es keine Reise, wo nicht Sachen passieren und wo man nicht denkt, ah fuck, und wo man nicht denkt, hä, warum sind die Sachen jetzt so, wie sie sind? Also da passieren ja ständig Sachen. Mhm. Aber das war schon gut gespickt. Und man muss aber auch sagen, wir hatten eine gute, also die Konstellation der Leute, die dabei waren, war auch extrem lustig, muss man sagen. Aber ich habe mir, also, weil du willst jetzt auch sagen, ja, okay, und was ging's genau? Also ich habe mir tatsächlich, weiß ich nicht, am dritten Tag, habe ich mir die Bänder gerissen. Mhm. Beim Radfahren. was aber nicht, also nicht beim Radfahren selber, sondern trottelig beim Absteigen, weil nicht aufgepasst, einfach 20 Kilo Rucksack hinten drauf, irgendwie absteigen, da war ein Stein.
Wenn der mal in Bewegung ist.
Ja, genau. Da war ein Stein und ich bin natürlich irgendwie trottelig auf den Stein getreten, bin runtergeknickt, Bänder abgerissen. So. Mhm. Und dann stehen wir da auf dem Sugar Trail, in der Mitte des Sugar Trails und sagen, ja gut, okay, und jetzt? Und was ist eigentlich mit dem Rest der Produktion? Also was so, wir sind, das war ein super kleines Team, also nur im Prinzip nur vier Leute, also ich, Michael Kull, also von als Schwalbe, dann Scotty Loveland und Noga Korem, also die Enduro-Fahrerin aus Israel. Mhm. So. Und so, das heißt, da war kein Assistent dabei, da war niemand dabei, wo man sagen kann, ja gut, jetzt, wenn ich nicht laufen kann, dann filmt halt einer von meinen Assistenten oder von meinen Mitarbeitern oder was auch immer, filmt dann weiter und man kann was produzieren. Sondern wenn ich es jetzt nicht mache, dann
gibt's nichts.
Dann legen wir uns halt an den Strand. Oder was? Ja. So. Und
ja. Ja, sowas, wie gesagt, ist halt total spannend, dass du ja wirklich dann, ja, du kannst ja im Grunde, irgendwo hast du ja dann schon auch eine Deadline, es geht halt viel Geld in so einem Projekt und du kannst ja dann einfach nichts machen. Du kannst dich ja nicht an den Strand legen, oder?
Genau, du kannst doch nicht sagen, ja gut, das ist jetzt blöd gelaufen, dann machen wir halt nichts. Mhm. So, natürlich, wenn du dich schwer verletzt, also wenn du jetzt sagst, okay, ich habe mir einen Fuß gebrochen, dann kann man wahrscheinlich schwierig was machen. So, jetzt Bänder gerissen, das war am Anfang, hat man noch viel Adrenalin, aber am nächsten Tag tut es halt höllisch weh und da musste ich mich aber irgendwie durchquälen. Also da war dann auch, aber auch kein, also wir waren ja wirklich dann im Hinterland auch, also sind, da kann man jetzt auch nicht irgendwie, lass mal Orthopäde irgendwie.
Ja.
Was, wo, wie, also. Und dann habe ich zu Hause angerufen und habe mit einem Arzt gesprochen und der hat gesagt, kann man eh nichts machen, ist nicht schlimm, hast du hohe Schuhe, also hohe Ränder? Und dann habe ich gesagt, ja. Dann hat er gesagt, binde die so fest, wie es geht und dann los. Ja. Und dann habe ich genau das gemacht, Schuhe einfach festgebunden, richtig fest, dass die was stabilisieren und dann haben wir weiter produziert.
Ja. Ja,
so, und das war nur ein Teil dessen, was da irgendwie passiert ist. Also da
ja, wie du ja schon gesagt hast, also es passiert halt super oft irgendwas auf solchen Reisen. Und ja, am Ende muss man halt dann wirklich immer das Beste draus machen. Und es ist sehr schwer planbar, weil kleines Team. Du kannst wenig vorausplanen, also viel entwickelt sich einfach, wenn du dort bist. Und das ist jetzt so typisch.
Genau, das. Oh, jetzt habe ich die unterbrochen. Das wollte ich aber noch sagen, bevor ich es vergesse. Da ist ja, also das hört sich jetzt so ein bisschen planlos an, das ist es aber nicht. Also es geht so ein bisschen drum, es würde vorher, am Anfang wird so ein bisschen so eine Stimmung von einem Film, also wenn es, das war jetzt zum Beispiel so eine Travel-Story, also Scotty Loveland trifft sich in Israel mit Noga Korem und die gehen Radfahren. So, sie zeigt ihm so ein bisschen Israel und wie vielseitig Israel ist. So. Und da hat man natürlich kein Storyboard, wo man ganz genau weiß, in Sekunde 54 passiert genau das und in Sekunde 45 passiert das und
da muss sich die Story ja auch eben so selber entwickeln, oder?
Ganz genau. So, das findet sich, aber was man hat, ist, man hat so ein bisschen so einen Ton, so einen Mood, wo man sagt, wie soll der Film ungefähr sein? Soll der super chillig sein? Soll der irgendwie sehr rasant sein? Schnell geschnitten, langsam geschnitten, dies, das. Also da hat man schon so ein bisschen eine Vorstellung und dementsprechend sammelt man auch das Material, was einem dann hilft, am Ende hoffentlich ein Produkt zu kriegen, was so ist, wie man sich es ungefähr vorgestellt hat.
So. Ja, und das ist aber jetzt ja irgendwie so Special-Bike-Szene oder halt so dieses Draußensein. Du arbeitest aber ja auch für andere Branchen, also zum Beispiel auch für die Automobilbranche. Da kann ich mir vorstellen, da geht man jetzt nicht unbedingt irgendwo hin und lässt eine Story entwickeln, oder?
eine Story sich selber entwickeln?
Genau.
Ja, nee, absolut gar nicht. Also da ist genau das absolut genaue Gegenteil. Das heißt, da gibt es zum Beispiel so was, das nennt sich Story Clocks. Das heißt, wir haben zum Beispiel einige Filme für MAN gedreht, weil du die Automobilindustrie ansprichst und so. Und da gibt's einen Film, der geht eine Minute und da ist wirklich jede Sekunde durchgetaktet. Eventuell hat man im Vorfeld sogar einen Mutfilm geschnitten. Man hat eventuell sogar ein Animatics gemacht. Das heißt, man zeichnet den Film vor. Also es gibt quasi, den Film gibt es schon, bevor man den dreht.
Okay.
Das heißt, alle Kameraeinstellungen werden schon mal gezeichnet und werden mehr oder weniger als Film ausgespielt. Also wirklich so ein bisschen mit Bewegung, also nicht wie ein Zeichentrickfilm, aber das sind so bewegte Storyboards, wo man wirklich schon weiß, wie, also das eine wird über die Schulter von dem anderen gefilmt, dann gibt es einen Weitwinkel von einem Fahrzeug, dann gibt es danach kommt ein Drohnenschuss und da sieht man schon ungefähr ganz genau, was da drauf sein wird und welche Abstände man hat zum Objekt und wie die Bewegung, da wird auch festgelegt, wie die Bewegung ist, also wie bewegt sich die Kamera, wenn ja, von wo nach wo und so weiter und so weiter. So, und das wird schon mal voranimiert, manchmal aufwendiger, manchmal weniger aufwendig, dass man, dass der Kunde einen Eindruck davon bekommt, wie wirkt der Film am Ende. Mhm. Also ist der, da wird auch Musik drunter gelegt und so weiter und so weiter. Und auch schon relativ final vom Gefühl, wie es später auch sein soll.
Ja.
Okay. Das heißt, der Kunde guckt sich den Film im Prinzip an, bevor er gedreht wird. Und das kann man auch auf die Spitze treiben. Also das kann man wirklich auch am Ende, nicht comic-mäßig, aber so ein bisschen, also es wird wirklich auch ausanimiert. In manchen Fällen, dass du das Gefühl hast, okay, wieso drehe ich den Film überhaupt noch? Da ist doch der Film.
Ja, aber das stelle ich mir zum Beispiel total schwierig vor. In der Bike-Szene ist es ja extra so gewollt, dass du noch sehr viel mitreden kannst, du wirklich auf die Stimmung, die vor Ort ist, reagieren kannst. Wenn es jetzt regnet, dann musst du halt was anders machen oder die Bilder werden anders. Das ist halt in der Automobilbranche ja einfach nicht möglich, weil, wie gesagt, da ist halt, ne, der Kunde hat den Film so gekauft, wie er den in der Animation gesehen hat. Und bei Schwalbe ist es ja auch so, die haben ja noch eine Agentur, die sich halt über das große Bild, hat die quasi die Hand und mit euch arbeiten sie dann als extern zusammen, aber trotzdem hast du ja noch extrem viel, ja, Spielraum. Wenn du jetzt als Filmer zum MAN oder zum Porsche-Dreh kommst, wie viel kannst du da selber von deinen Ideen noch verwirklichen oder bist du da wirklich Kameramann-Cutter?
Ja und nein, also je nachdem, also bei den anderen oder bei solchen Kunden ist es schon so, da fließt die Kreativität oder das, was man irgendwie einfließen lassen kann, fließt da im Vorfeld mit ein, eben bei den Animatics oder, also da hat man ja, und je nachdem, wer die macht, also wenn wir die machen oder wenn wir das Konzept machen oder die Moodboards und die Storyboards und so, dann haben wir da natürlich schon Einfluss drauf. Du hast halt theoretisch keinen Einfluss mehr drauf, ab da, wo du drehst. Also ab da muss genau das passieren, was man besprochen hat. So, da kann nichts anderes, da darf und kann nichts anderes mehr passieren. Und wenn es dann regnet, dann muss man so lange warten, bis es nicht mehr regnet. So. Ja. Also da sagt man nicht, ja gut, jetzt regnet es halt, da regnet es halt in der einen Szene, aber vorgesehen war, dass es nicht regnet. Ja gut, dann ist es halt so. Ja. Also das passiert da eben nicht, sondern dann sagt man, ja nee, dann müssen wir jetzt warten, bis es nicht regnet.
Ja, es würde gerade in diesem Sommer sehr lange dauern.
Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Und da ist man in der Bike-Branche, sagen wir mal, recht offen. So, da sind die Leute entspannt. Auf der anderen Seite, das soll jetzt aber auch nicht, nicht negativ klingen, wenn jetzt MAN für einen 30-sekündigen Film 500.000 Euro bezahlt, dann haben die natürlich auch da einen gewissen Anspruch drauf, dass genau das passiert, was man vorher besprochen hat.
Ja.
Und da geht es jetzt nicht darum, dass die anderen den Anspruch nicht hätten oder das nicht einfordern dürften. Aber in so einer Preisklasse ist natürlich, da reden so viele Leute mit, dass man keine Möglichkeit mehr hat, wenn einmal das Ding eingeloggt ist im Vorfeld, da was zu verändern, weil da müssen so viele Leute wieder mitreden, das wird nicht funktionieren. So.
Ja.
Und deswegen muss es genauso passieren, wie man es am Anfang gedacht hat.
Und was macht dir mehr Spaß? Also wirklich drauf zu reagieren und auch noch am Drehtag das komplette Konzept umzuwerfen oder zum Dreh zu gehen und genau zu wissen, was man heute machen muss?
Das ist auch mal so. Also ja, generell würde ich sagen, ist die Freiheit beim Drehen ist mir lieber. Manchmal ist aber auch das genau das, wo man sagt, alles wäre einfacher, wenn ich wüsste, was ich zu tun habe. Also wenn man wüsste, was man genau filmen soll, dann wäre man manchmal nicht in der Zwickmühle zu sagen, ja gut, ich muss mir jetzt was einfallen lassen, aber mir fällt gerade nichts ein.
Ja. Ja? Ja, das heißt, der Druck ist eigentlich fast ein bisschen größer, oder?
Genau, die eine Produktion hat den Druck, dass man genau das abliefert, was der Kunde bestellt hat. Der andere Fall hat den Druck, dass man immer funktionieren muss.
Ja.
Und dass man nicht sagen kann, ja gut, aber jetzt habe ich auch gerade keine Idee, was weiß ich, wie es aussehen soll. Stell die halt einfach dahin, ist doch egal. Also ja, dann geh halt darüber, ach, ist schon alles. Ja, dann sieht es halt jetzt nicht gut aus. Machen wir trotzdem. Also so, da muss man halt immer funktionieren und am Ende ein Produkt abliefern. Da kann man dann natürlich auch nicht sagen, ja gut, ist halt nicht so gut geworden. Ja. Hab halt auch, war jetzt nicht gut drauf einfach. So, also schwierig, schwierig zu. Also es ist so unterschiedlich, dass man es schwierig sagen kann. Aber ja, ich bin theoretisch schon eher der spontane Typ, der sagt, jetzt gucken wir mal, was wir kriegen.
Passiert.
Das reizt mich auch mehr.
Ja.
Also jetzt mal tatsächlich off-topic, also es hat nichts mit Fahrradfahren zu tun, aber ich war vorletztes Jahr war ich in Südafrika in einem Wildpark und habe einen Film darüber gedreht, wie man Nashörner die Hörner wegmacht, damit die Wilderer die nicht, die Nashörner nicht erschießen können, weil es gibt halt nichts mehr zu holen, die haben keine Hörner mehr. So. Und da war halt einfach nichts planbar. Also es war so Vollgas. Ich wusste, ich brauche am Ende einen Film, der funktioniert und ich hatte aber keine Ahnung, was passiert. Immer wenn ich gefragt habe, wie läuft das ab, haben die gesagt, wir gehen da rein, wir suchen ein Nashorn, wir betäuben das, wir schneiden das Horn ab und dann was ist. So, das waren alle Informationen, die ich hatte. Gut. Und damit musste ich dann einen Film machen. Und die Herausforderung, das so zu machen, dass man am Ende, also die Puzzlestücke so zusammenzusetzen, dass man am Ende einen 5-minütigen oder 6-minütigen Film anguckt, der einen emotional berührt, der irgendwie Sinn macht vom Ablauf und der ein Geschehen dokumentiert, dass du mit einer Person und einer Kamera eigentlich, du kannst ja nicht überall sein gleichzeitig.
Ja.
So, das heißt, du musst, also das war schon, und das findet tatsächlich dann immer an einem Tag statt. Also man macht dann ja, wie, weiß gar nicht, ich glaube, wir haben 2 oder 3 Nashörner gemacht an dem Tag und dann findet es ein halbes Jahr nicht mehr statt. Also das, du kannst es nur an dem einen Tag machen.
Ja.
Und musst da halt alles kriegen. Und wenn du es nicht schaffst, alles zu kriegen, dass du am Ende einen halbwegs stimmigen Film hast, dann hast du gar nichts.
Ja.
Und ja, und das reizt mich schon sehr.
Ja, okay. Ja, verständlich, verständlich. Also eben viel Druck, aber natürlich auch, wenn es funktioniert, ist es natürlich super. Du hast jetzt schon gesagt, Südafrika, hier gewesen, da gewesen. Also du hast schon extrem viel gesehen, extrem viel fotografiert, extrem viel Videos gemacht. Aber trotzdem hast du ja immer noch ganz viele Ideen, die du halt auch mal machen möchtest. Gibt es denn so eine Region, die du bereisen möchtest oder eine Idee, die du halt umsetzen möchtest, eventuell auch mit Schwalbe für ein Projekt, also irgendwas, was dir noch im Kopf rumgeistert?
Das ist eine gute Frage. Da muss ich tatsächlich eine Sekunde drüber nachdenken.
Das, ja. Man kann jetzt auch nicht alles erzählen, weil sonst machen es andere Leute.
Ja, genau. Entschuldigung, ich habe da schon ein paar Ideen, aber die kann ich jetzt nicht sagen. Was habe ich nicht irgendwann mal gesagt? Ich würde gerne noch auf dem Mond Fahrrad fahren, auf dem Mond. Nein, es gibt noch Regionen, die ich gerne sehen würde, egal ob mit oder ohne Fahrrad. Also du hast schon recht, ich habe schon viel gesehen, von Grönland über Kamtschatka, über Amerika, Südamerika, Nordamerika. Also da war schon, es gibt aber dennoch einige Sachen, die mich interessieren würden, die fehlen. Auch mal egal, ob mit oder ohne Fahrrad, ja, es gibt eine Stelle der Welt, und das kann ich auch offen sagen, weil da kommt man einfach nicht hin, da kann niemand hin. Und ich habe es versucht, also ich habe wirklich alles gegeben, was ich geben konnte. Es gibt eine Insel. Du weißt auch schon, wovon ich rede.
Ja.
Diese Insel heißt Socotra und gehört zum Iran und ist vor der somalischen Küste.
Ja.
Und wenn man die Sachen jetzt alle gehört hat, dann weiß man schon,
ganz schwierig.
Aha, eher schwierig, dahin zu gehen. Es fliegen keine Flugzeuge, also es gibt aktuell, also seit Jahren, keine offizielle Flugverbindung vom Iran auf diese Insel. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, ich fliege in den Iran und dann nehme ich ein Flugzeug und fliege auf die Insel. Das gibt es nicht. Man kann aber auch ganz schlecht nach Somalia fahren und sagen, lass mal mit dem Boot darüber fahren. Ist auch eher, Das heißt, dahin zu kommen ist nicht so einfach. Ich habe folgende Anstrengungen unternommen. Es gibt einen Zusammenschluss an Wissenschaftlern, irgendwie, weiß ich nicht, Science for Socotra oder was, weiß ich nicht mehr, wie die heißen, die dort forschen. Da sind wir auch schon beim Punkt. Also ich würde gerne nach Socotra reisen, weil Socotra ist die Insel der Welt, die einzige Insel oder die Insel der Welt, die meisten unterschiedlichen Lebensformen, Arten, Bäume, Tiere hat, die nur auf dieser Insel vorkommen. Also die meisten, da gibt's jetzt, ich kann jetzt eine Zahl sagen, die stimmt nicht, aber da gibt's halt irgendwie 5000 Arten oder 50.000 Arten an Lebewesen, die nur auf dieser einen Insel leben und sonst nirgends anders. Und ja, hält diese Insel den Weltrekord. Und deshalb gibt es da natürlich auch Wissenschaftler, die da irgendwie arbeiten. Und ich habe mich mit denen auseinandergesetzt und habe versucht, irgendwas klarzumachen, um eben mit denen über eine Dokumentation oder was auch immer dahin zu kommen auf diese Insel. Und es war auch nicht so einfach. Und irgendwann habe ich auch so ein bisschen die Lust verloren, habe aufgegeben. Also Schwalbe, falls du zuhörst.
Da will ich hin.
Es ist nicht einfach. Aber irgendwie ist es zu machen. Ich war irgendwie schon kurz davor. Es hat nicht funktioniert, wenn man da hartnäckig ist. Vielleicht kommt man da trotzdem irgendwie hin. Also Schwalbe, wenn du irgendwas machen willst, ich sag's jetzt, ich flüstere jetzt, Schwalbe, hör zu. Lass es machen.
Ja. Schwalbe wird in den nächsten Jahren auch noch viele neue Produkte rausbringen. Und da wird es dann halt auch immer wieder solche Product Launches geben. Es wird Videos geben. Hast du das Gefühl, dass so Produktpräsentationen sich verändern, so wie sich zum Beispiel gerade das Social Media Game verändert oder ganz viele Sachen werden shiften sich von einer zur anderen Sache. Was denkst du, wie wird das in in Zukunft ausschauen? Was wird sich verändern?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist so, es gibt zwei Trends und die laufen meistens so ein bisschen parallel und die wechseln sich immer so wieder ab. Und die Trends sind mal grundsätzlich, also das ist jetzt schon sehr vage, also oder sehr, sehr, sehr unkonkret, aber es gibt den Trend zu sagen, ich bin real und ich mache jetzt keinen riesen Aufriss, sondern versuche einfach durch Echtheit zu überzeugen, ohne jetzt auch eine riesen Produktion zu starten. Und es gibt eben die Beispiele, wo man sagt, entweder ich nehme unfassbar viel Geld in die Hand oder ich schaffe es, das so aussehen zu lassen, als hätte ich voll viel Geld in die Hand genommen, und übertriebenst krass irgendwas zu machen, um das Produkt zu platzieren oder was auch immer. So, ich weiß nicht, ob ich zwei Beispiele sagen darf. Aber das eine, also ich will jetzt nicht sagen, ja, deswegen ist es, weil es unser Produkt ist, sondern wie gesagt, ein Paradebeispiel ist das 4-Stunden-Video, also das 4-Stunden Wicked Will Drehzeit-Video mit Rob Warner, wo man wirklich reingeht und nach 4 Stunden mit einem Produkt rausgeht, das wirklich gut ist, das echt ist. Also das, natürlich ist es nicht echt, weil man hat viele Witze drin und so, aber ja, die Produktion war real. Also man hat dann nicht versucht, sich zu verstellen, sondern man sagte, wir wollen witzig sein. Wie können wir witzig sein? Wir haben die Ideen. Rob, was hast du für Ideen? Okay, lass so machen. Und am Ende hat man nach 4 Stunden ein Produkt, das sich irgendwie echt anfühlt, obwohl man es gespielt hat. Ein anderer, jetzt weiß ich nicht, ob ich es verwechsle oder ob ich es falsch mache. Es gibt zwei Sachen, die ich im Kopf habe. Das eine ist diese Comic-Adaption von YT, die natürlich mit den geilsten Comic-Animateuren der Welt gemacht wurde, also mit denen, die auch die Gorillas-Videos gemacht haben.
Ja.
Was unendlich viel Geld kosten muss und unendlich viel, also da ist so viel reingeflossen an Hirnschmalz und an Zeug und an dies und an das. So. Und am Ende hast du ein Produkt, was auch nur eine Minute geht und wo sich aber auch die Geister scheiden. Also wo zum Beispiel, also ich gucke mir ja auch an, was die anderen machen. Was machen die anderen Agenturen? Was machen andere Filmproduktionen? Was machen die? Und wie reagieren die Zuschauer darauf? Und dann gibt's natürlich immer Leute, die sagen, Alter, das ist das Geilste, was ich je gesehen habe. Und da gibt es genauso auch Leute, die einen Kommentar schreiben, wo drin steht, ich habe noch nie so eine Scheiße gesehen.
Ja.
Und das Ding, und dann ist eben die Frage, so, und dann hat das eine kostet halt irgendwie 200.000 Euro, das andere kostet 10.000 Euro, und dann fragt man sich, gut, okay, was ist jetzt schlauer? Und ich habe da keine Antwort drauf, also ich sage jetzt nicht, das eine ist besser als das andere, aber das sind so die Sachen, die man immer wieder so ein bisschen, die wechseln sich so ein bisschen ab. Ja. Oder zum Beispiel das aktuelle, ich weiß nicht, ob du das, ich glaube, Specialized Video, wo so Transformer drin sind, also wo so ein Roboter drin ist, der wirklich gut gemacht ist. Kennst du das?
Weißt
du,
nee, wovon ich rede? Leider nicht, ne.
Es gibt ein Specialized Video, und da kämpft dann irgendwie so ein Roboter, so ein Transformer kämpft gegen, ich glaube, so ein Wesen aus Stein, das aus einem Berg entsteht, so. Und dazwischen fahren Leute mit dem Fahrrad. Und du fragst dich, und die kämpfen, die beide kämpfen gegeneinander. Und du fragst dich die ganze Zeit, hä? weil es einfach, also es wird irgendwie nicht klar, was da passiert. Und auch das Radfahren, oder die, da kommt null Emotionen rüber. Die Effekte waren unfassbar geil. Also es hat locker 200.000 Euro gekostet. Locker.
Ja.
Und die Effekte sind wirklich gut gemacht. Also es ist schön anzusehen. Aber da kommt null Feeling rüber. Also null. Da sagt man nicht dann hinterher, oh, jetzt will ich Radfahren gehen, sondern man sagt, ja, das waren coole Effekte und für was waren das jetzt genau eine Werbung? So. Und ansonsten macht man halt, wie gesagt, eine Travel-Story mit 4 Leuten, fliegt nach Israel für ein schmales Budget und sagt, lass einfach Spaß haben und vielleicht sagen dann die Leute eher, ja, jetzt habe ich Bock auf Radfahren. So. Ja.
Ich bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung es gehen wird und was wir dann auch demnächst von dir sehen. Und ich hoffe natürlich, dass wir auch mal gemeinsam da was machen. aber wie gesagt, super spannend, was du erzählt hast. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für deine Zeit. Und ich bin gespannt, was da kommt. Vielen Dank.
Ich auch. Ja, gerne, gerne. Danke, dass ich da sein durfte, Tobi. Mach's gut.
Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.
Ciao.